Schule Welle. Kinozeit. Bei der Berlinale 2023 uraufgeführt begleiten wir mit Drifter den jungen Moritz auf seiner Reise zu sich selbst. Moritz kommt ziemlich planlos nach Berlin, spielt mit dem Gedanken, Kunstgeschichte zu studieren, aber eilig hat er es damit nicht. Er ist ja erst 22 Jahre. Gerade von seinem Freund verlassen, für den er nach Berlin gezogen ist, taucht er in die Berliner Partyszene ein und lebt seine unterdrückten Sehnsüchte und sexuellen Fetische aus. Das Entscheidende bei Drifter sind die inneren Wandlungen, die Moritz beim Driften durch die Stadt erlebt. Eben noch spielt er offenbar aus gutem Hause Klarinette. Etwas später wird er mit weit aufgerissenen Augen dann durch einen Club tanzen, als gäbe es kein Übermorgen. Er verändert sich von einem braven Bubi zum selbstbewussten SM-Raver. Doch seine Suche nach Identität und Selbstakzeptanz führt ihn auch in eine Spirale aus Drogenexzessen und emotionaler Entfremdung. Erst mit Hilfe seiner queeren Freunde findet Moritz heraus, wer er wirklich sein möchte. In seinem ersten Langfilm erzählt Regisseur Hannes Hirsch die Geschichte eines jungen, schwulen Mannes auf der Suche nach sich selbst. Der Film zeigt ein authentisches Porträt der queeren Community Berlins von heute und stellt Fragen nach schwulen Körperbildern und nicht heteronormativen Wahlverwandtschaften. Drifter ist eine Reise mit Exzessen, Einsamkeit und Kinks und eine Art zweites Coming Out. Der Film Drifter war ein Highlight auf der diesjährigen Berlinale und wurde auch gezeigt bei der 39. Schwulen Filmwoche in Freiburg, wo er vom Publikum eine Note 2,01 erhielt. Eine sehr gute Note also, und der Regisseur Hannes Hirsch war im Kino mit dabei in Freiburg und stellte sich im Anschluss den Fragen der Macher der Schwulen Filmwoche und des Publikums. Wir hören in das Q&A hinein.
So, begrüßt nochmal ganz herzlich mit mir den Regisseur und den Autor des Films, Hannes Hirsch.
Zunächst wurde Hannes Hirsch gefragt, wie der Film überhaupt zustande kam.
Ja, ich komme auch aus Süddeutschland, also aus Tübingen, und wohne aber jetzt schon über 15 Jahre in Berlin. Und es sind einfach viele kleine Geschichten, die ich in Berlin erlebt habe, die aber auch in anderen Großstädten, so in Europa hauptsächlich, die irgendwelche Freunde von mir erlebt haben, von denen ich gehört habe, irgendwelche Orte, die ich gesehen habe, und ich habe immer so versucht, das irgendwie alles in eine Kette zu kriegen, dass das irgendwie eine Geschichte ergibt, oder zu versucht, so ein bisschen so die Bedeutung in den einzelnen Ereignissen rauszufinden. Und dann, genau, ist irgendwann dieser Film rausgekommen.
Ist ja dein erster Langfilm, den du jetzt gedreht hast. Du hast davor schon ein paar Kurzfilme gedreht. Wie war die Arbeit jetzt anders in Bezug auf die Story und auch auf den Dreh?
Ja, einmal dauert alles viel länger. Also das vervielfacht sich dann auch, die Komplexität. Andere Sachen sind bei einem Langfilm einfacher. Also das Casting muss man eben nur einmal machen. Es gibt natürlich in dem Film jetzt besonders viele Figuren und sehr, sehr viele Locations. Aber wenn man jetzt andere Sachen, das Team oder so, muss man nicht mehrfach zusammensuchen, wobei hier haben wir auch einen großen Durchwechsel gehabt so an Leuten, weil wir 6 Wochen gedreht haben. Und dann halt die Wahrnehmung, also Kurzfilme sind so ein bisschen ein Kurzfilmprogramm, und bei einem Langfilm, da kommen dann auch Leute, die den Film kaufen wollen und vertreiben wollen und die ihn schauen wollen, was ich sehr schön finde. Und der Film wird besprochen in Zeitungen und so, und haben ganz gute Reviews bisher bekommen.
Es startete dann auch eine offene Fragerunde mit dem Publikum, ein Q&A, und unter anderem wurde gefragt, was Hannes Hirsch besonders wichtig war an dem Film Drifter.
Ich glaube nicht so richtig, also ich weiß natürlich meine Meinung, aber ich wollte so ein bisschen eigentlich eine Diskussion ein bisschen in Gang setzen oder Gedanken bei den Leuten, die den Film sehen. Ich wollte nicht sagen, Drogen sind schlecht, und aber auch nicht irgendwie so ein Party-Film machen, der so Berlin einfach feiert, ohne irgendwie mal dahinter zu schauen. Ja, also ich glaube, dieses so ein bisschen die Balance zu halten zwischen, das ist ganz toll und ich ziehe jetzt auch nach Berlin und was ich erlebt habe, ich ziehe jetzt doch wieder zurück nach Tübingen oder nach Freiburg. Weil da in Berlin werde ich nicht alt oder so. Oder eben ich ziehe nach Berlin und kann plötzlich jemand anderes sein und muss nicht mehr also so in langweiligen Brettspieleabenden mir von heterosexuellen Pärchen erzählen lassen, dass sie jetzt ein Kind bekommen oder so. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was zur Entstehung sagen. Also wir haben die meiste Sachen des Films 2020 gedreht, also während Corona, und hatten uns dann entschieden, das Ganze einfach jetzt direkt zu drehen und gar nicht auf Förderung oder so zu warten, weil Corona, man wusste nicht und so. Außerdem war ich an der UdK und an so einer kleinen Filmschule, Filmarche in Kreuzberg, und wir sind da erstmal ausgeschlossen von diesen Nachwuchsfilmförderungen, und dann ist der Film eigentlich hauptsächlich mit Unterstützung aus der großen queeren Community in Berlin entstanden. Also die meisten haben hauptsächlich ehrenamtlich oder so auf Rückstellung bei dem Film gearbeitet. Genau, und also von den Komparsen bis zu den Leuten, die die Motive bereitgestellt haben, aber auch alle MusikerInnen, die uns unterstützt haben mit irgendwelchen Tracks, identifizieren sich die meisten Leute eigentlich irgendwie als schwul, queer oder sonst wie.
Es gibt ja diesen roten Faden, dass die Hauptfigur sich ja so entwickelt. War das von Anfang an die Idee oder gab es zuerst diese ganzen Geschichten, die man zusammenführen wollte, und dann kam dann der rote Faden, wir lassen einfach die Hauptfigur entwickeln?
Also angefangen habe ich eigentlich mit der Liebesgeschichte zwischen ihm und dem Jonas. Das war irgendwann mal so ein Kurzfilmbuch, so 30 Minuten oder so. Und dann habe ich nochmal rumgebastelt mit dieser Story mit dem Stefan, der mit ihm da Klavier spielt am Anfang, der so ein bisschen so die Figur von dem Moritz spiegelt. Also der kommt ja auch quasi neu nach Berlin und macht dann aber irgendwie eine andere Verwandlung mit. Dann hatte ich mal die Idee, ob die Mutter von Moritz irgendwann nach Berlin kommt und mal guckt, wie es eigentlich ihrem Kind geht. Das ist aber wieder rausgefallen. Und genau, und irgendwann war mir dann so klar, eigentlich geht es so ein bisschen drum, wie er halt so durch diese Stadt navigiert, also wie in so einer Achterbahnfahrt. Und dass es wirklich neben dieser Entwicklung auch einfach drum geht, alles immer wieder, also immer wieder neue Orte vorzustellen, die einen so ein bisschen überfordern, wie auch so ein bisschen meine Erfahrung ist, wenn man in einer großen Stadt ist. Dass man eigentlich bis zuletzt, in der allerletzten Szene, werden immer wieder neue Figuren eingeführt, was jetzt erstmal nicht üblich ist, eigentlich sonst beim Film.
Was mir besonders gefallen hat an dem Film, war einerseits die Authentizität, wie die Geschichte erzählt wird. Also man sieht irgendwann schon, dass man in Berlin ist, aber faktisch ist es wie in Berlin der Hinterstraßen oder der Hinterhöfe. Und auch das ist so ein Gefühl, was ich so mit Berlin mittrage, dass es ja immer nicht immer die, so die großen Sites sind. Aber auch so die Authentizität im Spiel, gerade von Moritz, der wie so Babyface nach Berlin kommt und dann diese sehr krasse Wandlung durchmacht. Was war euch zum Beispiel beim Casting wichtig der Figuren?
Ich sag nochmal kurz was zu den Orten vielleicht. Also, dass du sagst, das spielt eher in so Hintergassen oder Straßen. Gassen gibt es ja in Berlin nicht. Ja, das war mir zum Beispiel wichtig, dass man nicht irgendwie groß den Fernsehturm sieht und nicht die Oberbaumbrücke, also diese ganzen Orte, die schon so oft gezeigt wurden, die einfach nicht mehr funktionieren für mich so richtig. Vor allem für das Berlin-Publikum wollte ich das auch draußen lassen, weil man sonst auch einfach durcheinander kommt. Dann denkt man so, das macht doch gar keinen Sinn, dass er jetzt da ankommt und so. Deswegen haben wir das alles an Orten spielen lassen, die man erstmal nicht kennt. Auch so ein bisschen, um wirklich in die Geschichte eintauchen zu können, oder habe ich auch einfach so versucht, so ein paar so Klischee-Sachen, wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt Drogen auf der Clubtoilette. Das hatten wir dann die Idee, okay, das legen wir jetzt in ein Auto, was in Berlin eigentlich nie passiert, weil niemand fährt mit dem Auto in den Club. Genau, das war so eine Sache. Und beim Casting, klar, hatte ich natürlich schon den Wunsch, dass alle irgendwie was mit dem Thema oder mit den Orten irgendwie anfangen können oder auch so ein bisschen persönlich diese Geschichte erzählen wollen. Aber schlussendlich war es so, dass ich einfach ganz viele SchauspielerInnen gecastet habe und dann einfach geguckt habe, wer kann das am besten und mit wem kann man am besten zusammenarbeiten. Und Deswegen sind auch viele, jetzt zum Beispiel der Oskar Hoppe, der den Stefan spielt, den, der zu klein ist in Anführungszeichen, der war noch nie in einem Club vor diesem, also dann, genau. Und auch Anna, die Freundin von dem Ron, von dem Muskulösen, die kommt aus Zürich, die habe ich jetzt letzte Woche gesehen, als wir in Zürich liefen. Die kann damit, also die ist auch da in dieser ganzen Clubkultur überhaupt nicht normalerweise. Und genau, dann haben wir das eigentlich relativ technisch alles gedreht. Also diese ganzen Clubszenen sind auch jetzt nicht so, wir haben eine Party veranstaltet und ein bisschen die Kamera angeschaltet, sondern das ist schon, wir sind einfach um 8 Uhr morgens haben wir uns am Set getroffen, dann gab es Frühstück, dann wurden alle geschminkt, dann haben wir so ein bisschen getanzt, ein bisschen mit Musik und dann beim Drehen natürlich ohne Musik und so. Also das ist schon sehr artifiziell.
Die Frage kam dann auch auf, ob in den Clubs auch wirklich ja gedreht wurde, wie dicht war man dann wirklich dran an den Originalschauplätzen?
Ja, also es gab gar keine Clubs, weil es war 2020. Ja. Da war alles gar nicht erlaubt, aber Filmdrehen ging und alle hatten so ein bisschen Zeit. Und dann kommt es natürlich auch, die Komparsen wussten natürlich größtenteils schon, was sie da darstellen. Die Leute vom Kostüm kennen sich ziemlich in der queeren Szene aus und haben da ganz tolle Klamotten uns organisiert. Für die DarstellerInnen, aber auch für die Komparsen.
Die Frage kam auch auf, dass der Film ja nicht immer sehr eindeutig eine Position vertritt und auch Moritz, die Hauptperson, hinterfragt sich immer wieder, was sein Leben in der Szene betrifft oder auch sein Verhältnis zu Drogen. War das auch eine Frage, die den Regisseur Hannes Hirsch beschäftigte?
Ja, also genau, ich wollte jetzt nicht jemanden zeigen, der dann einfach jemand anderes ist komplett am Ende, sondern der schon eigentlich mit allem immer so hadert und auch am Ende nicht, man weiß glaube ich nicht so ganz, ist der jetzt, hat er sich jetzt wirklich verändert oder ist es einfach nur der gleiche wie ganz am Anfang, der einfach sich äußerlich einfach verändert hat, aber innerlich eigentlich noch genau derselbe ist. Ist auch ein bisschen die Frage, was kommt da zuerst so? Schneidet man sich zuerst die Haare ab und tätowiert sich und wird dann jemand anderes oder passiert das erst innerlich? Genau, aber natürlich die Reflexion von ihm, was er da sieht, ist natürlich wichtig und ist dann aber auch viel im Schnitt entstanden. Also das ist dann so eine Schnittentscheidung. Wie sehr erzählt man den Film über die Hauptfigur, also über das, was er dann sieht, oder wie sehr fokussieren wir uns eigentlich auf die Figuren drumherum, die mir auch sehr wichtig waren. Weil eigentlich sind, kann man jetzt auch sagen, sind die alle drumherum die Hauptfiguren und er ist eigentlich nur so eine Art Job oder so ein Auto, mit dem man da so durchfährt. Also, genau. Also wie so ein weißes Blatt. Ja, der da so mitläuft überall.
Also ich fand auch zum Beispiel, gerade nochmal auf das ein bisschen einzugehen, so dieser harte Schnitt so in der Mitte, wir kriegen nichts über die Wandlung mit. Ist das was euch schon beim Schreiben eingefallen ist? Oder wie viel entsteht da beim Schreiben oder beim Dreh oder dann vielleicht sogar eben beim Schneiden des Films dann erst?
Ja, das ist interessant, weil ich da beim Schreiben schon drin hatte, jetzt muss irgendwie die Szene kommen, wo er sich die Haare abschneidet. Und die habe ich im Drehbuch nie drin gehabt. Also es war wirklich so, nächste Szene, er hat kurze Haare. Da war aber noch mehr drin, da gab es noch Szenen, wo er sich das erste Tattoo machen lässt und irgendwie sich diesen Sportanzug kauft, solche Sachen. Die haben wir dann teilweise gedreht, aber dann schon beim... Und dann war natürlich so, okay, er musste sich irgendwann die Haare abrasieren, also das haben wir wirklich gemacht. Und dann haben wir natürlich die Kamera mitlaufen lassen, weil wir gesagt haben, okay, also wenn wir das nachher doch brauchen im Schnitt und dann nicht haben, wäre es doof. Aber irgendwie hat niemand sich Mühe gegeben, weil alle wussten so, nee, irgendwie das passt nicht da rein. Und eigentlich ist doch das Interessante irgendwie dieser Sprung. Und dann im Schnitt hat Elena, die Editorin, hat dann noch mehr rausgenommen und hat dann diesen ganz harten Schnitt gesetzt, direkt von dieser Szene, wo er so dieses Kind da tröstet oder versucht zu trösten und dann direkt drüber in das Zimmer. Und das war einfach so, haben wir einfach ausprobiert und irgendwie ist es immer allen so ein bisschen aufgestoßen, aber es war irgendwie einfach so eine Setzung, die wir gemacht haben. Und ich finde das jetzt ganz gut, also man hatte Zeit, so wieder drüber nachzudenken und was dann, hoffe ich, so ein bisschen passiert, ist, dass man halt diesen, sich immer, also das ist eigentlich der Mittelteil, der eigentlich der interessanteste wäre, so was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert, dass der eigentlich aus dem Film raus ist und das auch so ein bisschen daran erinnert, wenn man manchmal Leute wieder trifft nach so ein, zwei Jahren in Berlin dann, oder woanders. Wer bist du denn jetzt?
Das Drehbuch denn wirklich so eins zu eins umgesetzt, also auch die Texte, oder war da viel Improvisation?
Nee, es war alles so also geschrieben.
Richtig den Text
ja. Genau, also es sind einzelne Sätze immer rausgefallen, dann im Schnitt. Und wenn jetzt mal irgendein kleines Wort irgendjemand aufgestoßen ist und der das irgendwo anders sagen wollte, so, dann haben wir das natürlich gemacht, aber eigentlich ist alles genauso geschrieben. Es geht auch nicht, also ja, sonst. Weil mir ist schon wichtig, dass ganz genau das passiert, was ich mir da ausgedacht habe. Und alles ist jetzt, obwohl es so ein bisschen zufällig aussieht vielleicht oder so beobachtet, ist schon alles genauso beabsichtigt.
Erster Langfilm, große Premiere auf der Berlinale mit dem ganzen Trubel drumherum. Wie war das Erlebnis für dich?
Ja, es war sehr herausfordernd, weil wenn man in Berlin einen Film zeigt über das Berliner Nachtleben, dann sind natürlich alle erstmal sehr skeptisch. Und das Feedback aber war sehr, sehr gut. So. Also die BerlinerInnen, die gesehen haben, fanden eigentlich alle, viele konnten sich wieder da drin finden und sind auch, ja, genau. Und dann waren wir noch in London auf dem BFI als Abschlussfilm, was auch wahnsinnig toll war. Das ist ein grandioses, queeres Festival mit einem super guten Team und ganz tolle Auswahl auch an Filmen. Und im Juni nach San Francisco zum Frameline. Ich glaube, das ist das älteste Festival oder das größte queere Festival, das es gibt. Also vor allem, wir haben wirklich als ganz kleines Studi-Projekt angefangen. Und dann bin ich mit dem Mittelteil des Films, den wir zuerst gedreht haben, also dieser Winterteil, wo er mit dem Noah zusammen ist, damit bin ich dann zu dem Co-Produzenten hin und zu Salzgeber, die den Film jetzt verleihen auch. Und die haben uns dann ein bisschen finanziell unterstützt noch und dann konnten wir den Rest drehen. Aber am Anfang waren wir so ein ganz kleines Team und ich wusste auch nicht, ob es überhaupt was wird und so. Und jetzt das Berlinale Panorama und so. Schon schön.
Ja, total. Also es gab ja auch Nominierungen sowohl für den Publikumspreis als auch für den Telly Award. Von daher herzlichen Glückwunsch. Also auch nochmal herzlichen Dank von uns. Wirklich ein ganz toller Film. Gibt es denn schon Pläne für die nächsten Projekte? Möchtest du drüber sprechen? Oder?
Ja, ich würde schon gerne irgendwas wieder machen zum Thema Geschlechterbilder, queere Welten, in denen so unsere ewige Suche, auf der wir irgendwie alle sind. Und auch gerne mit meinem Co-Autor in River Matske wieder zusammenarbeiten. Aber jetzt gerade reise ich so ein bisschen und erhole mich von zwei, drei Jahren Stress. Genau. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist echt, mir war es irgendwie sehr wichtig, hierher zu kommen, weil ich weiß nicht, ob er in Tübingen, wo ich jetzt herkomme, nochmal gezeigt wird, aber irgendwie Tübingen und Freiburg haben ja doch irgendwie so Ähnlichkeiten und ich freue mich sehr, den hier zu zeigen.
Der 39. Schwulen Filmwoche stellte unser nächster Gast seinen Film Liverissimo im Kurzfilmprogramm Fabulous Shorts vor. Es ist Lukas Merz und er stammt aus München. Er studierte zunächst Germanistik und Theaterwissenschaften in seiner Heimatstadt und in Padua. Danach war er an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Er sammelt Erfahrungen am Münchner Residenztheater, dann auch als Videoregisseur für die Schauburg München. Er arbeitete im Development internationaler Serien vom Studiokanal und als Lektor für ProSieben Sat.1 und andere Unternehmen. Seitdem gewann er auch einige Preise, darunter den Deutschen Nachwuchsdrehbuchpreis 2020. Inzwischen arbeitet er sowohl als Drehbuchautor als auch als Regisseur. Sein jüngster Kurzfilm heißt Die Telefonzelle, der auf den internationalen Hofer-Filmtagen uraufgeführt wurde. Und jetzt freue ich mich, dass Lukas Merz sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Lukas Merz.
Hallo, schöne Grüße nach Freiburg und schöne Grüße an alle, die zuhören.
Ja, danke schön, Lukas. Ja, du warst ja erst vor kurzem in Freiburg bei der Filmwoche. Wie war denn dein Besuch in der Stadt?
Ich liebe Freiburg. Ja, mein Bruder hat da studiert. Ich finde, das ist eine total tolle Stadt mit einer wahnsinnig netten Atmosphäre. Ich bin immer sehr gern da. Und ich war sehr erstaunt, wie viele Leute auch zu der schwulen Filmwoche kommen. Also unser Saal, der war beim Screening rappelvoll. Am Ende wurden fast Leute heimgeschickt, weil der Saal voll war. Ich glaube, wir haben dann noch alle untergebracht und es hat mich total begeistert, 200 Leute im Saal, denen man seine kleinen Filme irgendwie zeigen durfte. Das Einzige, dass das Wetter war an dem Wochenende nicht so gut.
Das stimmt,
ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich Freiburg ja bekannt für das schönste Wetter in ganz Deutschland. An dem Wochenende hat es geregnet, aber ich bin trotzdem auf dem Schlossberg gestiegen.
Ah, tapfer, ja. Ja, das ist eine Legende in Freiburg. Also es ist schon meistens sehr heiß hier, aber wenn es dann mal ein bisschen einen Wurm drin hat, dann dauert es mal so ein bisschen, bis es wieder einigermaßen sich brappelt hier. Ja, bevor wir über deinen Film Lieferismo sprechen, vorab eine andere Frage. Du warst ja im Development internationaler Serien tätig. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
Ja, das war so ein Nebenjob bei einer Münchner Produktionsfirma, die eine Tochterfirma war von der französischen Firma Studio Canal. Mein Job, also die hatten eben verschiedene Serienprojekte mit internationalen Partnern, mit Firmen aus Frankreich und aus Schweden und aus den USA. Mhm. Und mein Job war sehr viel zu lesen tatsächlich. Ich habe sehr viele Drehbücher Korrektur gelesen und Anmerkungen gemacht und ich habe sehr viele Konzepte für neue Serien und Drehbuchideen, die uns eingeschickt wurden, gelesen und bewertet und gesagt, ob man daraus vielleicht was machen könnte. Und ich glaube, dieses viele Lesen hat mir auch sehr viel fürs eigene Schreiben irgendwie geholfen. Also war schon ein interessanter Job. Aber ja, so ein halbes Jahr habe ich das gemacht. Dann bin ich weiter zu anderen Dingen gegangen.
Was hat dich eigentlich so im Film gebracht? Ich habe, wenn man deinen Lebenslauf hier ein bisschen so hört, du warst ja sehr konsequent und hartnäckig auch in dem Bereich. War es für dich schon sehr früh klar, dass das dein Arbeitsfeld werden wird?
Ich glaube nicht so wirklich. Also ich habe immer schon gerne mich mit Film beschäftigt und ich habe schon als Jugendlicher mit 14 mit meinen kleinen Geschwistern irgendwie so mit so Lego-Männchen Filme gedreht. Aber ich konnte mir eigentlich nie, ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Film eigentlich wirklich ein Beruf ist. Ich wusste aber, ich will irgendwas mit Schreiben und mit Geschichten machen. Ich war ein großer Theaterfan, ich bin in der Theatergruppe in der Schule. Dann habe ich erstmal Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Und habe gemerkt, dass man da ja vor allem liest und sehr wenig selber schreibt. Und dann habe ich mitbekommen, dass man an der Filmhochschule in München, an der HFF, Drehbuch schreiben, also Schreiben irgendwie studieren kann. Dann habe ich mich da mal beworben und bin tatsächlich angenommen worden und war selbst ganz überrascht und bin so irgendwie in die Filmwelt eingestiegen. Und habe dann erstmal gelernt, wie man schreibt, aber schnell auch angefangen, auch Sachen selber zu drehen und selbst Regie zu führen.
Ja, den Film Lieferissimo, den du ja in Freiburg präsentiert hast und der ja auch sehr, sehr gut ankam, entstand ja in der Corona-Zeit. Magst du ein bisschen was erstmal zu dem Film überhaupt sagen? Was geht's denn darin nochmal und wie kamst du auf die Idee und wie habt ihr den Film überhaupt hergestellt? Das war sicherlich schwierig während Corona.
Ja, also Lieferissimo ist ein Film über einen jungen Mann, der sich unsterblich in einen Lieferando-Boten oder bei uns einen Lieferissimo-Boten verliebt und deswegen wahnsinnig viel Pizza und andere Dinge bestellt, weil ihn unbedingt wiedersehen möchte. Aber leider werden die Sachen immer von anderen Leuten bestellt. Er hat sehr viel Essen zu Hause und sein Mitbewohner muss das alles essen. Und das ist, wie du gesagt hast, in der Corona-Zeit entstanden. Nachdem ich ja eigentlich Drehbuch studiert habe und die Dreharbeiten während der Corona-Zeit ja sehr schwierig waren, durfte ich in der Zeit in meiner Hochschule eigentlich nicht selber drehen und habe darum, weil ich unbedingt aber was Kleines machen wollte, versucht, ein Projekt zu finden, das man klein irgendwie im kleinen Rahmen selber produzieren kann. Zusammen mit meinem Mitbewohner, dem Kian Bonsack, der auch Co-Regisseur war bei dem Projekt. Und auf die Idee gekommen, für Lieferissimo sind wir, glaube ich, einerseits wegen einer Anekdote von meinem kleinen Bruder, der damals in Amsterdam, wo er studiert hat, nachdem er in Freiburg war, als Uber Eats-Fahrer gearbeitet hat und erzählt hat, dass es einen Typ gab, der beinahe jeden Tag bei ihm was zu essen bestellt hat. Und irgendwie hat sich was in meinem Kopf verquickt mit so eigenen Erfahrungen, sich Hals über Kopf in jemanden zu verlieben und sich schon die Hochzeit vorzustellen, obwohl man noch gar nicht mit der Person gesprochen hat. Und aus diesem beiden Ideen hat sich irgendwie diese Story ergeben von jemandem, der sich wahnsinnig einen Boten verliebt und schon denkt, das ist die Liebe seines Lebens, aber eigentlich immer noch versucht, überhaupt mit dieser Person in Kontakt zu treten zum ersten Mal. Und das haben wir dann bei uns in der WG auch gedreht. Also war ein kleines Projekt, das durften damals im Mai 2021, haben wir das, glaube ich, gedreht, im April, durften in Bayern maximal 10 Leute gleichzeitig in einer Wohnung sein. Das heißt, wir waren eh schon reduziert mit dem Team. So Nebenrollen mussten dann nacheinander antreten und dann auch wieder weggehen, damit wir diese Anzahl nicht übertreten. Ah, aber dadurch hatten wir es auch sehr gemütlich bei uns und haben genau den kleinen Film gemacht und konnten auch alle Hygieneregeln einhalten. Und das ist ein sehr schönes Projekt geworden.
Und waren es auch gecastete Leute teilweise auch oder waren es alle, kanntest du alle Leute, die da mitgemacht haben vorher?
Nee, wir haben auch ein bisschen gecastet, aber es war so eine Kombination. Manche Leute kannte ich vorher, manche Leute kannte Kilian, der Co-Regisseur, und manche Leute, also wir haben das nicht groß ausgeschrieben, sondern eher so über Bekannte, kennt ihr jemanden, der da vielleicht mitmachen könnte, so hat sich dann unser Team ergeben. Also eine sehr familiäre Situation irgendwie.
Ja, und der Film ist ja schon ein bisschen rumgekommen. Freiburg war ja gar nicht die erste Aufführung, sondern ganz im Gegenteil. Glaube ich, du hast, glaube ich, gesagt, das war sogar deine fast letzte jetzt erstmal gewesen, so. Der Film wurde ja schon weltweit, muss man sagen, gezeigt. Zum Beispiel auch in Mexico City. Wie kam er denn dort an und warst du auch vor Ort?
In Mexico City war ich leider nicht vor Ort. Aber es ist tatsächlich sehr toll. Und nachdem das, wie gesagt, so ein relativ kleines Projekt war, haben wir gar nicht erwartet, dass der auf so gute Resonanz stößt. Aber wir sind auf 4 Kontinenten gelaufen, ich glaube 25 Festivals inzwischen, und zwar insbesondere auf sehr vielen queeren Filmfestivals, was bei dem Stoff ja auch irgendwie Sinn macht. Mhm. Aber ich habe darüber überhaupt erst entdeckt, wo in der Welt es überall queere Filmfestivals gibt. Also wie gesagt, in Mexico City sind wir gelaufen, wir sind jetzt gerade vor 2 Wochen auf 3 verschiedenen Pride Weeks in Australien gelaufen, in Argentinien waren wir auf einem Festival, in Texas, haben einen Publikumspreis in Belgrad gewonnen, in Serbien, was ich sehr toll finde, dass es auch dort queere Festivals gibt, weil die es ja oft gar nicht so leicht haben. Und ich war auch ich selbst bin gereist nach Florenz, nach Wien, nach Rostock. Also wir haben eine tolle, tolle Zeit in diesem Film gehabt. Und das freut einen natürlich, wenn so ein kleines Projekt, das man so erstmal für sich selbst anfängt, wenn man merkt, irgendwie ist das eine kleine Geschichte, die auch andere Leute anderswo berührt.
Wie habt ihr das denn überhaupt beworben? Dann habt ihr da so einen Verleih hinten dran oder hast du das selber überall hingeschickt? Oder
das haben wir selber gemacht. Es gibt tatsächlich Listen von Festivals. Es gibt und man kann das googeln. Und es gibt Einreichplattformen im Internet. Und wir haben auch über meine Hochschule, an der ich bis letztes Jahr studiert habe, bekommen wir auch jeden Monat Listen, wo es noch Festivals gibt, wo man einreichen könnte. Und wenn das dann einmal bei so ein paar Festivals sich rumgesprochen hat, dass es diesen Film gibt, spricht sich das auch schnell rum. Also nachdem das in Serbien lief, gab es dann ein Festival aus Kroatien, das gesehen hat. Sie haben von dem Film gehört, ob sie den auch zeigen dürfte. Also irgendwann wird das dann so ein bisschen so ein Selbstläufer, was ich sehr spannend fand.
Ja, lass uns doch noch über deinen aktuellen Film noch reden. Du hast ja noch einen neuen Film schon längst gefertigt, und zwar die Telefonzelle. Um was geht's denn da? Und läuft der schon?
Das ist auch eine romantische Komödie wieder. Da bin ich jetzt irgendwie gelandet bei dem Genre im Moment. Wieder zusammen mit dem Kilian Bonsack, dem Co-Regisseur, mit dem ich schon letztes Mal zusammengearbeitet habe. Ist diesmal allerdings leider keine queere romantische Komödie, sondern es geht um einen jungen Mann, der für seine beste Freundin, in die er ein bisschen verliebt ist, eine Überraschungsparty schmeißen will. Und die Bar hat leider seine Reservierung verloren. Und der einzige Raum, der noch irgendwo kurzfristig frei ist, ist eine Telefonzelle im Hinterhof. Und jetzt versucht er verzweifelt, diese Party in dieser Telefonzelle zu schmeißen, obwohl da natürlich eigentlich gar kein Platz für ist. Und diese Geschichte kommt auch ganz gut an. Die haben wir jetzt mit ein bisschen mehr Aufwand gedreht. Wir haben da extra eine Telefonzelle gebaut, wo man jede Wand rausnehmen kann, damit man aus jeder Richtung diese Telefonzelle hineindrehen kann. Der hat jetzt auf den Hofer Filmtagen letztes Jahr Premiere. Und wird jetzt im Juni auch nochmal gezeigt beim Bundesfestival Junger Film und auch bei einem großen Festival in den Vereinigten Staaten. Was
irgendwie wow.
Also auch der Film läuft ganz gut und das zeigt, vielleicht sollten wir noch mehr Kurzfilme machen.
Ja, das ist eine schöne Idee mit der Telefonzelle. Es gab doch mal so einen Thriller auch irgendwie, glaube ich, auch in so einer Telefonzelle, wo, glaube ich, da einer eingesperrt war.
Ja, ja.
Und dafür, genau, nicht auflegen oder irgend sowas hieß der, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Ja, und was gibt es denn sonst so Projekte, an denen du arbeitest und über die du überhaupt sprechen darfst?
Ja, ich arbeite jetzt hauptsächlich als Autor im Moment, habe einen historischen Spielfilm, an dem ich gerade schreibe, der mein Abschlussprojekt in der Hochschule war, arbeite gerade auch an 2 Serienkonzepten für eine Münchner Produktionsfirma, die beide auch so eine gewisse queere Thematik enthalten, aber beide auch einen historischen Hintergrund haben. Mhm. Genau, das, da arbeite ich hauptsächlich dran, da bin ich allerdings nur Autor. Aber ich denke gerade auch viel drüber nach, nochmal was zu drehen, gerade weil diese beiden letzten Filme nicht so gut gelaufen sind. Und habe auch schon zwei Ideen für neue Kurzfilme, vielleicht auch mit einer, also auch mit einer queeren Thematik. Mhm. Vielleicht schaffe ich es einen noch diesen Sommer zu drehen und den anderen nächstes Frühjahr. Genau. Also vielleicht gibt es bald mal wieder was ich in Freiburg auch präsentieren kann.
Das wäre natürlich wunderbar, natürlich. Und dann auch in Mexico City auf jeden Fall und die ganzen anderen.
Mexico City natürlich auch. Vielleicht kann ich nicht mal hinreisen. Ist immer ein bisschen teuer nach Mexico City.
Das ist natürlich wahr, genau. Ja, super. Das klingt aber alles sehr, sehr spannend. Wie kann man sich über dich informieren, wenn man hören möchte oder lesen möchte, was du so alles treibst?
Ich glaube, am öftesten aktualisiere ich wahrscheinlich mein Instagram. Da heiße ich lukas.merz. In dem Fall mit AE, eigentlich schreibt man nicht mit Ä. Mhm. Und ich habe auch eine Website, die heißt lukas-merz.de. Muss ich ehrlich gesagt auch mal wieder updaten. Da habe ich, glaube ich, die habe ich schon länger nicht mehr aktualisiert. Das steht jetzt in den nächsten Wochen mal an. Aber auch auf lukas-merz.de kann man sehen, was ich so mache.
Wunderbar, dann erstmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst in unserer Sendung. Auch vielen Dank, dass du nach Freiburg gekommen bist. Das fand ich auch toll, dass du nach Freiburg gekommen bist, da zur Filmwoche auch und den Film auch vorgestellt hast. Und ja, ich wünsche natürlich alles Gute. Halt uns gerne auf dem Laufenden, wenn es wieder was Queeres irgendwie so gibt. Können wir gerne wieder darüber berichten. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke euch und schön, dass der Film euch gefallen hat.
Ja, sehr, sehr auf jeden Fall. Und ja, hoffe, dass er noch weiterläuft. Läuft denn der überhaupt noch, Lieferissimo, oder ist es erstmal durch?
Das ist gerade nicht ganz sicher. Es stehen noch zwei Festivals aus, wo noch nicht klar ist, ob sie da gezeigt werden. Aber es kann gut sein, dass es noch mal ein paar Screenings gibt.
Alles klar, auf jeden Fall toi, 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 auch mit den neuen Projekten. Und dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend noch und tausend Dank.
Ebenso.
Danke, bis dann.
Schwule Welle. Kinozeit.
Bei der 39. Schwulen Filmwoche in Freiburg hatte die Schwule Welle die Ehre, einen Film präsentieren zu dürfen. Es war der Film Knochen und Namen von Fabian Stumm. Bereits im Vorfeld hatten wir die Gelegenheit, mit dem Regisseur Fabian Stumm ein Interview zu führen. Das könnt ihr noch immer hören als Podcast auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Und bei der Schwulen Filmwoche hatten wir zudem die Gelegenheit, mit einem zweiten Hauptdarsteller des Films sprechen zu dürfen auf der Bühne. Und das war Knut Berger. Und dieses Interview, Auszüge von dem Q&A, wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier als das Interview mit Knut Berger.
Und nochmal ein herzliches Willkommen an Knut Berger, auf die Bühne bitte. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass du heute da bist. Was ich sehr spannend finde, ich habe die Woche auf einem anderen Schauspieler noch schon gesprochen, der hat gesagt, da guckt sich seine eigenen Filme gar nicht so wahnsinnig gern mehr an. Ich glaube, du hast es schon ein paar Mal wieder gesehen, nachdem er rauskam. Wie ist es denn für dich, den Film mal wieder zu sehen?
Ich liebe diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe ihn jetzt bei der Berlinale zweimal gesehen und jetzt eine Zeit lang auch nicht mehr. Und ich finde das irgendwie auch immer ein bisschen sonderbar, zu so einem Q&A zu gehen und den Film dann nicht zu gucken. Und jetzt ist da eben relativ viel Zeit vergangen und dann dachte ich, gucke ich mir den mal wieder an.
Der Film hat eine schöne Vorgeschichte eigentlich im Endeffekt, weil der ist ja ganz ohne Fördergelder entstanden. Wie entsteht dann so ein Film? Was hat das für Auswirkungen für die Produktion?
Man braucht dann so Menschen wie Fabian Stumm, der Regisseur, Drehbuchautor und anderer Hauptdarsteller dieses Filmes. Und wir haben das dann einfach gemacht. Er hat dieses Drehbuch geschrieben und wir haben dann geschafft, also er hatte mich dann sofort im Boot in dem Moment, wo ich dieses Drehbuch gelesen habe. Wir sind, muss ich vielleicht dazu sagen, sehr alte Freunde. Und dann ging das alles so. Wir wussten dann irgendwann, dass alle Leute, die wir haben wollen, in dem Moment, wenn die das Drehbuch gelesen haben, so wie zum Beispiel die meine Eltern gespielt haben, Ernst Stötzner und Ruth Reinecke, dass auch solche Leute oder eben Anneke Kim-Sarnow, die diese eine kleine und gleichzeitig in meinen Augen riesengroße Szene hat, dass solche Leute zusagen würden. Und das ist genauso passiert und so kamen dann die Dinge zusammen. Und wir haben das dann einfach gemacht. Wir hatten, ich glaube, dieser Film hat, irgendwann hat Fabi es dann in irgendeinem Q&A bei der Berlinale mal verraten, ich weiß es nicht mehr, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet. Und die wurden sich dann so von den Eltern ausgeliehen und so. Das, also Fabi hatte vorher, also irgendwer hat mal zu mir gesagt, ja, der Fabi hatte ja auch eine ziemliche Durststrecke. Und ich habe gesagt, nee, der hatte keine Durststrecke, der hat einfach nichts zu trinken bekommen in dieser Branche. Der hatte einfach nichts. Und der hat im Altersheim gearbeitet und so sein Ding gemacht viele Jahre. Und ist aber eben so ein Filmliebhaber. Die Wohnung ist so voll mit DVDs. Und der hat eben dieses fantastische Drehbuch geschrieben und dann ging das so. Und jetzt denke ich, dass, oder jetzt weiß ich, dass, dass er eine Zukunft hat als Filmemacher, weil jetzt kommen sie eben alle an. Und die, die nächsten Filme, die sind in der Schublade und die werden jetzt gemacht. Und das Tolle ist, dass es eben nicht nur, dass er da nicht nur als Regisseur, weil er als Regisseur eben auch so fantastisch arbeitet, aber nicht nur das, sondern er hat auch den Wunsch, eben weiterhin zu schreiben. Er hat mit dem Film jetzt auch den Drehbuchpreis gewonnen bei der Berlinale. Und jetzt ist ZDF kleines Fernsehspiel, da finden Gespräche statt und dann wird das hoffentlich so weitergehen.
Ja, du hast ja selber auch schon wahnsinnig gemacht, viel Film, Theater, Serien, Musik auch, habe ich ja neulich erfahren auch. Wie ist es denn, wenn so ein Mann wie Fabian Stumm Regie führt, der ja eigentlich vom Schauspiel auch kommt, auch vom Tanz und vom Schauspiel, geht er ganz anders mit euch um beim Spielen?
Ja, das war erstaunlich. Ich habe beim Gucken jetzt auch wieder gedacht, das ist, also für mich persönlich ist das wirklich nicht zu fassen, was der da macht. Weil der, ihr müsst euch vorstellen, der hat alles, was ihr da gesehen habt, hat der halt vorher mit den Leuten da gesessen und gesagt, okay, wir machen das jetzt so und so und dann jetzt geht los. Okay, mach die Kamera an. Und der, also zum Beispiel diese Überraschung finde ich so toll, wie er diese Überraschung spielt. Und er weiß ja alles. Er hat das alles gespielt. Er hat das alles erst geschrieben. Und das war eben, ich mache das schon ziemlich lange, diesen Job. Und das, ich hab das noch nie erlebt. Ich habe noch nie so gearbeitet. Das war einfach... Also ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass irgendwie mein Beruf so viel mit Angst und Unsicherheit zu tun hat, aber ich habe halt in dem Umkehrschluss so sehr jetzt gemerkt, was das wirklich bedeutet, voll und ganz angstfrei zu arbeiten. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und das, was ich schon häufiger erzählt habe, was das, glaube ich, sehr gut beschreibt, wie Fabian arbeitet, ist, dass er uns immer die Regieanweisungen ins Ohr geflüstert hat. Was erstmal so ziemlich banal klingt, ja, ob man das jetzt so sagt oder eben in den Raum hinein. Aber der Effekt, der dadurch entsteht, ist halt ein ganz anderer. In dem Moment, wo alle Leute, wo der Beleuchter, der da hinten steht, die ganzen Menschen, die sonst bei einem Filmset da alle anwesend sind, alle eigentlich und vor allen Dingen die Schauspielenden, mit denen man diese Szene spielt, dann darauf achtet oder achten, na, kriegt das jetzt auch hin, genau das zu tun, was gerade die Regieanweisung war. Und dadurch hat er eben Räume geschaffen, erst durch das Buch, was uns allen ein Stück weit auf den Leib geschrieben war, dann über ganz viele Aspekte, die, glaube ich, ein bisschen auch zu weit führen, die so zu erklären. Ich kann vielleicht eine Sache sagen, dass wir, also es geht ja in diesem Film sehr stark um diese Gleichsetzung von dem Ende einer Liebesbeziehung und dem Tod. Und ich habe mich dann so, wie ich mich halt vorbereite, darauf vorbereitet, also jetzt nicht, wer weiß wie, und habe dann in dieser Szene mit Anneke Kim Sarnow gemerkt, dass ich habe tote Eltern, also meine Eltern leben nicht mehr, und dass diese Auseinandersetzung, die sie da gemacht hat, dass das so viel bei mir ausgelöst hat, dass ich ja mehr oder weniger meinen ersten wirklich Nervenzusammenbruch beim Drehen hatte. Weil das so viel bei mir ausgelöst hat, was diese Frau da erzählt hat. Was Fabi natürlich auch mit dem Wissen, dass diese Frau dann da irgendwann sitzen wird und mir das genau erzählen wird, geschrieben hat. Und das war in so einer Cevicheria, wo wir da gedreht haben, wo wir dann diese Café-Szene gespielt haben. Und ich weiß noch, dass ich da in dieser furzkleinen Küche, in der es nach Fisch stank, heulend saß und immer nur gesagt, Fabi, was machst du mit mir? Was passiert hier gerade? Und meine ganze Arbeit war dann eigentlich dagegen anzugehen, weil natürlich völlig klar war, dass das in keinem Verhältnis steht, dass das nicht geht, dass da Jonathan dann nicht völlig aufgelöst vor dieser Frau sitzen kann. Und dann war das eben so eine interessante Erfahrung, weil das so ein Schauspielerding ist, auch von, ich habe dann Godehard, der dann mich später in den Sarg steckt, davon erzählt, den ich auch schon sehr lange kenne, von dieser Erfahrung. Und der sagte dann, naja, also ich versuche natürlich immer so zu arbeiten, also gegen die Emotionen zu gehen und nicht die Emotionen zu pushen. Und was natürlich so ein bisschen Schauspielergelaber ist natürlich auch. Und es war eben so interessant, durch diesen Film, durch diese Freundschaft auch mit Fabi und durch diese Arbeit an solche Punkte zu kommen, die so ein Stück weit so katharsisch sind für, also normalerweise will man das ja bei den Zuschauenden auslösen, und das war für viele von uns eben auch in der Arbeit so zu spüren. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Vielleicht an der Stelle ganz gut zu sagen, in diesem Film ist nichts, kein Wort improvisiert. Das ist, hat er alles ganz genau so geschrieben. Und das war ihm auch sehr wichtig, dass die Dinge eben genauso kommen. Und dann braucht man eben Leute wie Marie-Louise Hellen, die sowas hinkriegen, dann so zu spielen, als würde der Gedanke in dem Moment kommen.
Also erstmal fand ich, dadurch, dass die Kamera immer ruhig war, hat das total eine Ruhe auch in diesen Film reingebracht. Es waren immer ganz klare Szenen. Man konnte sich dadurch super auf die Schauspieler konzentrieren und auf das, was so passiert. Und meine Frage ist, was jetzt nichts mit dem zu tun hat, aber warum hat man diese Geschichte mit dem Mädchen reingebracht? Ich versuche die ganze Zeit noch irgendwie sie reinzubringen in diese Geschichte. Ist das einfach ein Pausenelement? Oder hat das was mit den Paar zu tun und ich habe es nicht kapiert?
Okay, also den Teil hast du schon kapiert, dass sie dass ich der Onkel bin von ihr.
Ja.
Es ging, also das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich versuche das einfach mal für Fabi zu sagen oder wie ich das erlebe. Ich denke, dass sie essentiell wichtig ist für diesen Film. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass Fabi in den Q&As, die wir bei der Berlinale hatten, gesagt hat, die Figur, mit der er sich am meisten identifiziert, ist Josie. Die Figur, alles was Josie gemacht hat, sind Dinge, die Fabi als Kind in Koblenz gemacht hat. Diese Telefonstreiche und diese Dinge, die haben die damals, diese Dinge. Und ich denke, dass sie enorm wichtig ist für diesen Film, weil sie nochmal eine andere Form von, also ich meine, würde es diese Figur nicht geben, würde es zum Beispiel diese Szene mit der, wie nennt man denn solche Menschen, Sozialarbeiterin ist die nicht, die so, wenn es, also ich finde, dass da so essentiell viel Wichtiges gesagt wird oder erzählt wird durch diese Figur, durch dieses heranwachsende Mädchen, das sich einfach ausprobiert und das einfach die Dinge durchzieht und das im Gegensatz zu den alten Menschen, die da drin vorkommen oder eben diesen Mittelalten, die wir sind, sich einfach Dinge noch traut und sich eben viele Dinge traut, die sich die Älteren nicht mehr so trauen würden. Und ich finde sie dafür ganz wichtig. Aber ich, ja.
Hier vorne.
Ich habe eine kleine Frage. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bei dem ganzen Plot gibt es einen Todesfall aus dieser Familie, den wir nie thematisiert haben, der irgendwie nie da war, aber der so ein bisschen im Hintergrund steht und alle immer so reminiszent an, oh, da war nochmal irgendwas, da ist dieser eine Onkel gestorben oder so. Ist das jetzt nur bei mir angekommen oder gab es da irgendwie, war das mit?
Nee, das gab es nicht. Es gibt eben diese Gleichsetzung. Es gibt diese in dem, was dann in dem Roman auch passiert, eben diese Gleichsetzung von dem eben dem Ende einer Liebesbeziehung und dem Tod. Und obwohl ich auch mit meiner Erfahrung da nie so drauf gekommen bin, kann ich da sehr, sehr viel mit anfangen. Weil, ich weiß nicht, der ein oder die andere wird es vielleicht kennen, dass die Gefühle schon sehr ähnlich sind, wenn eine Beziehung zu Ende ist. Das hat schon sehr viel mit der Auseinandersetzung, die man auch so machen muss, wenn ein Mensch stirbt, zu tun. Und darum ging es Fabi, glaube ich, in allererster Linie ganz stark. Und deswegen dann auch diese ganze Reise von Jonathan mit diesen Interviews eben über das Thema Tod mehr zu erfahren, um dann auch sich eben mit der eigenen Beziehung darüber dann auseinanderzusetzen.
Alles in Berlin.
Die Straße oder was sagt ihr? Also die alles, was eigentlich alles, was alle Wohnungen waren, war eine Wohnung von einer Freundin von uns, die uns eben dafür zur Verfügung gestellt hat, die dann ausgeräumt hat. Das war in Neukölln. Die ganzen Casting-Sachen haben die, weiß ich auch nicht, steht da irgendwo am Ende, wie dieses, da war ich ja nicht dabei, deswegen weiß ich das nicht genau. Ich war wirklich fast nur in dieser Wohnung und dann in dem Café noch einmal und dann in diesem Beerdigungsinstitut. Das war alles Kreuzberg Neukölln. Ja.
Es kam dann noch die Frage, wie lange die Dreharbeiten gedauert haben.
Das waren insgesamt, ich glaube, 17 Tage.
Wie geht es denn mit dem Film jetzt insgesamt weiter? Hat ein Verleih gefunden, glaube ich, Salzgeber?
Dieser Film ist jetzt bei Salzgeber. Das war auch dann schon während der Berlinale. Das war für uns natürlich, also wir haben diesen Film einfach irgendwie da fertig gemacht. Das war für uns überhaupt nicht denkbar, dass der auf der Berlinale laufen würde und dann da auch noch einen Preis gewinnt. Der ist dann eben, dann hat Salzgeber den in den Verleih aufgenommen und der wird jetzt, so wie es gerade aussieht, im Frühjahr 2024 in die Kinos kommen.
Noch eine Frage, ein bisschen was anderes noch, aber weil wir bei der Spuren Filmwoche auch sind. Du hast ja damals bei dem Manifest Act Out auch mitgemacht damals. Wie kam es denn wirklich damit dazu und wie standst du zur Kampagne und was gab es da für Rückmeldungen für dich?
Ja, ich glaube einfach, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass das in unserer Branche ein Riesenproblem ist. Dass die Homophobie ein Stück weit... Also ich glaube, viele Leute stellen sich das vor, dass das alles so viel freier ist. Und das ist es natürlich auch, besonders am Theater. Aber gleichzeitig geht es ja darum, Geschichten zu erzählen. Und da ist es dann doch eben noch sehr, sehr, ist eine Erfahrung, die wir uns bei Act Out alle gegenseitig erzählen konnten, dass eben AgentInnen oder andere Leute, ProduzentInnen, die irgendwie in dieser Branche wichtig sind und was zu sagen haben, Leuten eben nach wie vor davon abraten, sich zu outen. Und ja, ich finde das einfach einen sehr wichtigen Punkt, dass sich da was ändert, dass da was passiert. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Ja.
Einer der Filme mit den wohl längsten Titel auf der diesjährigen Berlinale kam aus Nigeria und hieß All the Colors in the World are Between Black and White. Es ist der Film, der dieses Jahr auch den Teddy Award bekommen hat als bester Spielfilm. Um was ging es? Es geht um Bambino. Bambino hat sich in seinem Single-Dasein eingerichtet. Als Lieferfahrer in Lagos hat er ein geregeltes Einkommen. Von der Nachbarschaft wird er geschätzt, er hilft finanziell aus, wo er kann und ist großzügig bei verspäteten Rückzahlungen. Die Avancen einer Nachbarin lassen ihn kalt, doch als er dem charismatischen Bava begegnet, haben die beiden gleich einen Draht zueinander. Auf langen Erkundigungen fahren sie immer öfter tagelang durch die Stadt. Schnell wird klar, dass Bava durch seine Fotolinse in Bambino nicht nur ein gutes Modell sieht, sondern auch mehr als einen Freund. Dass der Film auf diese Weise gedreht worden ist, ist sicherlich ein sehr geschickter Kunstgriff, Denn natürlich, der Film wurde auch gedreht auf öffentlichen Plätzen, aber Homosexualität und homosexuelle Handlungen sind laut Strafgesetzbuch in Nigeria illegal. Eine Gefängnisstrafe ist im Höchstmaß bis zu 14 Jahre möglich. In manchen Gebieten droht sogar noch die Todesstrafe durch Steinigung. Von daher war es für die Filmemacher sehr, sehr schwierig, diesen Film in der Form öffentlich zu drehen. Und so konnte man ja outdoor praktisch drehen, die Geschichte der beiden Männer erzählen. Aber sie müssen sich öffentlich nie nahe kommen. Dadurch ist die Linse natürlich etwas ganz Besonderes, denn die Linse ersetzt praktisch das Näherkommen dieser beiden Männer in dem Film. Ich habe den Film auf der Berlinale gesehen, auch damals schon mit dem Wissen, dass er den Teddy Award gewonnen hat, und habe ihn zum einen bewundert für die Art, wie er gedreht worden ist, denn tatsächlich, der Film wurde gedreht auf öffentlichen Straßen, auf öffentlichen Plätzen, in einem Land, in dem Homosexualität also auch noch weiterhin verboten ist und eben hart bestraft werden kann. Also konnte man keine Szenen drehen, die große Nähe optisch darbieten, sondern man musste es über den Kunstgriff der Linse natürlich in irgendeiner Form vermitteln. Und das gelingt natürlich in dem Film sehr, sehr gut. Und das fand ich sehr spannend. Spannend auch, dass die Schauspieler, die in dem Film mitspielen, auch in Nigeria keine unbekannten Schauspieler sind, sondern eher angesagtere Darsteller waren oder sind. Trotzdem fand ich ihn aus der Sichtweise ohne dieses ganzen Hintergrundwissens eher etwas ruhig. Und ich bin nicht ganz so begeistert gewesen wie viele Menschen damals auf der Berlinale. Heißt aber nicht, dass der Film nicht ein sehr, sehr wichtiger Film natürlich geworden ist. Und das hat sich auch in Freiburg gezeigt, denn auch in Freiburg wurde er mit großem Erfolg gezeigt. Und es gab danach auch ein Q&A. Zwar war der Regisseur und der Hauptdarsteller nicht persönlich vor Ort, aber per Videokonferenz wurden sie im Kino Kandelhof zugeschaltet. Bevor wir nun ein wenig reinhören, das Q&A in der Originalsprache Englisch, noch einen kleinen Auszug aus der Begründung der Jury für den Teddy Award als besten Spielfilm für All the Colors in the World, Are Between Black and White. Zitat: In einem feindseligen sozialen und politischen Umfeld, in dem die Überbleibsel der Kolonialgesetze Homosexualität kriminalisieren und darauf abzielen, jede Art von Queerness zu verschlucken, zeigt dieser bescheidene und fesselnde Film die Kraft des Mutes, den Mut der Geschichten, den Mut der Figuren, den Mut der Crew, diesen Film zu machen. Und nun hören wir in das Q&A hinein bei der 39. Schwulen Filmwoche Freiburg, und das Ganze ist in englischer Sprache.
But first and foremost, thank you for that really stunning and moving picture that you presented here to us today. You were able to present the movie in Berlin at the film festival, and congratulations on winning the Queer Film Prize for the movie. Can you tell us something about how that experience was for the both of you?
thank you very much. Thank you everyone for seeing the film, and I really hope you enjoy it. Berlin was, first of all, that was my first time in Europe, so it was like an incredible experience, just being at Berlinale, first of all, that was very glorious. That was something, so then winning the Teddy Awards was just amazing. Even so now, I'm still like running out of words to say, because again, I still get the realization every day of what it means, to actually to win that award, or the impact of that very night. I'm still trying to process it even till now.
And for you, Toby?
Yeah, I mean, absolutely. When I always say this whenever I have the opportunity, when I read the screenplay for the film, I knew that, we had something special, so to speak. And, as an actor, you don't get that all of the time when you read material that really speaks to you in a very visceral way. But this did. This spoke to me, and I had a lot of high hopes for it. And my high hopes have sort of been materializing, you know, from Berlinale to all the other places that the film has traveled to. So it's been an honor to be a part of the process, and, you know, really, really big thanks to this man sitting with me having this Q&A Sunday at Palovo. So yeah.
Papa flatters me a lot, you know, don't take him serious.
But I don't, he's not a girl.
You mentioned it, Berlinale was not the only festival that you presented the movie. I think you, or I know that you went to Zurich to present the movie. And I'm not quite sure, I think you were in London for the Flair Festival as well with the movie?
No, not at all, not yet. We presented the film at Lovers Film Festival at, you know, Torino in Italy. And of course, we also had the Pink Apple Film Festival in Zurich as well. So we also have like other festival lineup already. For example, we are going to be having our United States premiere at the Seattle International Film Festival in this now.
And how has the reception been for the movie so far?
I mean, Turin was amazing, but I think the best experience I've had so far has been Zurich. You know, it was really, really crazy because, it's a quite film festival. So, and people come up to me and tell me how this is like one of the best queer films I've seen, you know, and it's been amazing, really, you know. And it's like one of the things that we'll be talking about, the fact that, I mean, we made this film in Nigeria, not thinking of, you know, where it's going to go. You know, we just wanted to make a film. And then when you find people come to you and tell you how the film speaks to them, you know, how they love the film, you know, it's just, it's really, really mind-blowing.
This is your debut movie, your first movie that you've made. What inspired you to tell this story?
It's my debut feature film, you know, because I've made a couple of short films that nobody will ever get to see. But this is my very first feature film. And yeah, initially the film was supposed to be about Lagos, right? It was supposed to be the story of a guy that wants to, you know, maintain the memory of his parents by going around Lagos and taking pictures that kind of like replicates, you know, some bunch of pictures that I saw in his father's old place, you know. But again, I had like, I don't know, this life-changing experience whereby I connected back with my friend in the university. You know, I don't know, because I live in the school still, right? You know, and I live in the hostel, and the places, I mean, the rooms are quite very small. I didn't know how I can describe it, but like a sort of cubicle, right? Like you have people living on the top and the bottom box. So it's almost very difficult for you to move around, you know, without necessarily touching each other, without interacting with each other. Like it's a very small, and a very small enclosed place, right? And we lived there for 1 year, right? And of course, the guy is queer, and he was deceived and went outside of the school where he was lynched, you know, and killed, you know. But I didn't know, you know, and I felt like I felt some sort of guilt, like, you know, we live in this same space, and I didn't do enough for him to trust me to tell me what was going on with him. So it wasn't until like almost a decade later that I reconnected back with a friend and I was told the story, you know. And immediately I became aware, right? I became aware of what is going on. I became aware of a whole lot of things that goes on, which are some of the things that were depicted in the film and the background of the film, which, like, we have a sort of I don't know this word homophobia going on, you know, but again, you have this anti-these people going on, you know, in Lagos, right? It's always there, it's at the background, it's a casualness, the way people are very lackadaisical about the way they treat other people because of their gender or because of their sexual orientation. And this kind of like just made me think that, you know, this is what I want to make, this is what this story is going to be about, and that's pretty much the inspiration of the story.